Hatten wir schon? Wisset ihr nicht, wo ihr mich immer finden könnt? Im Hause meines Vaters? Aha. Ja, was ist denn mit Josef? Gar nicht mein Vater. Wisst ihr das nicht? Vater und Mutter haben mich verlassen. Die haben ihn schon mit 12 Jahren nicht mehr gefunden. Und was ist eigentlich gewesen? Von ihm lesen wir dann. Und jetzt nach Leib, Seele, Geist, das. Und er nahm zu an Alter, 12 Jahre alt, seine Gestalt als Jüngling oder Bub. Und er nimmt zu an Alter und Weisheit, zweitens. Und drittens an Gnade vor Gott und den Menschen. Ich habe gesagt, Leib, Seele, Geist. Ein Wort aus Sprüche 24, Vers 14 belehrt uns. Weisheit, hast du sie gefunden? Nämlich Weisheit für deine Seele, lesen wir doch. Weisheit für deine Seele, und hast du sie gefunden, dann gibt es eine Zukunft für dich und deine Hoffnung wird nicht zu Schanden werden. Er nahm zu an Weisheit für seine Seele und fand Gnade vor Gott und den Menschen, der Geist Gottes, seinem Geiste gegenüber. Weisheit für die Seele. Salomo sagt an einer anderen Stelle, auch Unkenntnis der Seele ist nicht gut. Aber schwere Dinge erforschen, ist eine Ehre. Und nun sind wir daran. Jesus Christus als Sohn Gottes in Menschengestalt anzuschauen, was geschah mit ihm nach seinem Fleischesleib, nach seiner Seele zwischen Fleischesleib und seinem Geist der Heiligkeit, was geschieht mit seinem Geist von Fall zu Fall. Wenn wir diese Zusammenhänge in Bezug auf ihn, seine Person, sehen und verstehen lernen können, dann haben wir die Grundlage, um alle Probleme Leib, Seele, Geist geordnet zu sehen vor uns, wo sie hingehören und was ihre Funktionen sind und wie sie zusammenwirken, zusammengeworben sind. Ich erinnere noch einmal daran, wie wunderbar der Geist Gottes uns bei diesen für uns schweren Problemen entgegenkommt, ja, schwere Dinge zu erforschen, Leib, Seele, Geist. Der Leib, die Seele, der Geist, das Fleisch, er gibt den Leib, sein Blut, das ist seine Seele, und der Odem, der Geist, stellt den Geist dar. Fleisch, Blut, Odem. Drei erforschbare Funktionen am Menschen. Geheimnis für den Leib, für die Seele, für den Geist. Und Brot ist mein Leib. Der Wein ist mein Blut, die Seele. Und das Öl ist der Geist. Wo gibt es in der ganzen Weltliteratur eine Schrift, die solche geheimnisvollen, wunderbaren Menschen und Gotteswerte in solchen Ordnungen präsentieren könnte? Gibt's nicht mehr. Nur hier. Nur hier. Und so könnten wir weiterfahren. Ja. Hütte der Leib, Heiligtum, Wohnung der Seele, allerheiligstes Wohnung des Geistes. Seine Jugend, Er wurde nun 30 Jahre alt ungefähr und war, Elberfelder, wie man meinte, ein Sohn des Jürgen. Wir haben gestern schon hören dürfen, nach dem Gesetz der Schwagereltern war er der Sohn des Jürgen. Aber ja, nicht von Jürgen gezeugt. Ich will ganz kurz das Gesetz der Schwagerehe skizzieren. Ein israelisches Ehepaar, der Mann stirbt, es ist kein männlicher Erbe da. Das väterliche Erbe kann also nicht weitergegeben werden. Das Gesetz bestimmt nun, der letzte Blutverwandte des Verstorbenen ist nun verpflichtet, die Witwe zu heiraten, als Frau zu nehmen. War ja damals auch denkbar, dass ein Israelite einige Frauen hat. Jetzt zeugt der neu eingetretene Ehemann mit der Witwe einen Sohn. Jetzt wird nach dem Gesetz der vom zweiten Mann gezeugte Sohn ins Register, ja, Standesamtsregister Israels, eingetragen, er ist der Sohn des Verstorbenen. Der letzte Blutverwandte soll den verstorbenen Bruder Samen erwecken auf dessen Erbteil. So steht geschrieben. Warum? Weil er dem Tod verfallen, selber nicht mehr zeugen konnte. So. Jetzt geht das Geschlecht, und er war nach dem Gesetz ein Sohn des Josef. Also, aber der hat ihn gar nicht gezeugt, verstehen wir es ein bisschen. Wird nach dem Gesetz einer als Sohn des Sohn zu eingetragen, und der ist dann so, ich hätte beinahe gesagt, unschuldig, dass der da ist. Nicht? Aber er ist sein Sohn. Josef ist auch ganz unschuldig, dass der Herr Jesus da ist. Nicht? Wunderbar. So beginnt jetzt das Geschlechtsregister nach Lukas. Wir haben gehört, Matthäus immer Abraham zeugte, bis auf Josef, den Verlobten der Maria, aber der zeugt nicht mehr, da hört das Wörtchen Zeugen auf. Alles ganz klar. Lukas beginnt bei Jesus und blättert zurück, ein Sohn des Zerubabel, des David, des Abraham, des so, des Seth, des Adam, des Gottes. Des Adam heißt des Menschen Sohn. Und des Gottes heißt des Gottes Sohn. Wir haben gesehen, Gott ist der original Mensch, Adam ist nur sein Abbild. Und nun? Ja, und jetzt? War dieses Gesetz der Schwagerehe von Gott aus beurteilt nach der Formulierung, nach dem Buchstaben des Gesetzes, eine wohlgefällige Sache. Oder war eine vollkommene Sache. Jetzt darf ich mal ganz kühl und frech sein und sagen, auch in euren Augen ist das keine vollkommene Sache, dieses Schwagerehegesetz. Er ist halt doch von einem anderen gezeugt, nicht? Eigentlich ist er der Sohn dessen, der ihn gezeugt hat. Aber warum hat Gott eine solche eigenartige, ich hätte wieder beinahe gesagt, Manipulation von Ersatzerben nicht genehmigt in dieses Gesetz aufnehmen lassen. Das dürfen wir uns fragen. Was haben wir gehört heute früh? Kann Gott gelegentlich lachen, wenn wir in Verlegenheit sind? Oder wenn andere spotten? Kann er gelegentlich lachen? Ah ja. Der Sohn der Verheißung, der heißt ja Lachen, Isaac. So. Er lacht auch hier. Denn was dem Gesetz unmöglich war, effektiv, tat er. So. Wenn nun Jesus nach dem Gesetz ein Sohn des Josef ist, aber er hat ihn gar nicht gezeugt, und ist weiter ein Sohn des Adam, des Gottes. Jetzt wissen wir alle, dieser Adam, ist er einmal gestorben? Jawohl. Und zwar nicht erst, als er gestorben ist, sondern in welchem Augenblick? als er gesündigt hatte, ist er sterbend geworden und konnte keine Nachkommen zeugen, die Leben in sich selbst mehr hatten. Stimmt's? So. Jetzt hat er also keine Nacherben zeugen können, die Gott als wirkliche, lebendige Erben hätte annehmen können. Ja, bitte. Adam ist gestorben und wir alle waren schon samenmäßig damals in den Lenden Adams. Wir alle. Habt ihr das schon gemerkt? Ganz klar. Kann etwas aus etwas herauskommen, wenn es nicht drin ist vorher? Was sagt denn die Schrift? Levi, der das Gesetz dann geführt, betreut hat. Levi war noch in den Lenden seines Vaters Abraham, als Abraham dem Melchisedek den Zehnten gab. Also hat Levi, der den Zehnten empfängt nach dem Gesetz, seinerseits einem höheren hohen Priester als nach Levis Art, nach Aarons Art, den Zehnten gegeben. Ohne Zweifel ist der, der den Zehnten empfängt, größer als der den Zehnten gibt. Stimmt's also mit dem, wir waren in den Lenden Adams, jawohl? Also wir waren alle dabei. Und sind dort in den Lenden Adams gestorben, den Tod überliefert worden. Ja. Also hoffnungslose Situation, bitte. Es hat aber Gott ein Gesetz sanktioniert, an dem er nach den Buchstaben kein Wohlgefallen hat. Ja, so lesen wir. Wer ist der Nächste gegenüber in Bezug auf den erstorbenen Adam und die ganze Menschheit in seinen Ländern? Wer bleibt nur noch übrig? Gott, ja, des Gottes. Adam, des Gottes. Ja. Kann Gott neues Leben zeugen? Oh, welche Frage. Hat er das gemacht im jungfräulichen Leib der Maria? Aha. Also wer hat gezeugt dort? Gott durch den Heiligen Geist, stimmt. Für zu wissen Gunsten, für eine verlorene Adamei, nicht wahr? Menschheit. Und jetzt sagt Gott, deshalb habe ich das sonderbare Gesetz sanktioniert, geheiligt, zu Beschluss erhoben. Jetzt ist nach diesem Gesetz, das heilige Engel beantragt haben, ihn in der Torheit zu lassen. Das Gesetz durch heilige Engel beantragt, hat Gott jetzt auf seine vollkommene Weise erfüllt. Auf seine Weise, dass er der Zeugende ist, aber jetzt sagt er, wessen Sohn ist jetzt dieser, den ich gezeugt habe, namens Jesus Christus. Das ist jetzt ein Sohn Adams. Ich habe jetzt dieses Gesetz göttlicherweise auf meine wunderbare Weise erfüllt. Jetzt ist nach eurem Gesetz, was ich anerkannt habe, habe ich mich darunter gestellt. Ich habe gezeugt für eine den Tod verfallene Menschheit. Habe ich jetzt einen neuen Menschen gezeugt, namens Jesus Christus. Aber ich verzichte darauf jetzt, dass das mein Sohn ist. Der wird jetzt eingetragen nach dem Gesetz als Sohn des verstorbenen Adam, als Sohn einer dem Tode verfallenen Menschheit. Ist er auch Sohn des Menschen, Sohn Adams. Wunderbar. Darf ich einmal sagen, wer kann das passen? Von Weitem, genügt aber. Ja. Zwei ganz verschiedene Geschlechtsregister Jesu Christi. Beweis, dass die Bibel nicht inspiriertes Gotteswort sein kann. Aber sagen nicht wir, sondern für uns ganz Dumme in dieser Welt, die so blöd sind heute noch allem Glauben, was in der Bibel geschrieben steht, sind diese Torheiten und diese Beweise gegen Gott. gegen seine Herrlichkeit. Die überwältigsten Beweise, die an Herrlichkeit und Treffsicherheit nicht mehr überboten werden können, dass das nur eine einmalige Möglichkeit ist, dessen, der eben in seiner Art nichts sein will. Gott war in Christus, versöhnte die Welt mit sich selbst, indem er sich zu nichts machte, völlig entleerte und gegenüber allen seinen Geschöpfen, welchen Platz bereit war einzunehmen, den letzten Platz. Der Verachtetste, der Letzte. Stimmt das? Ich bin der Erste und der Letzte mal in dieser Weise, aber dann zum Glück auch der Letzte, der dann das letzte Wort hat. Also, nun, 30 Jahre alt geworden und in diesem Wort und war nach dem Gesetz ein Sohn des Jude. Wunderbar. Des Menschen, so. Nach dem Gesetz. Hat Gott jetzt das Gesetz, an dem er kein Wohlgefallen hat, nach dem Buchstaben, es bestätigt, indem er es so erfüllt hat? Ja. Aber damit, nein, was soll ich doch sagen, ne? Hat er die Weisheit der gesetzgebenden heiligen Behörde, heiliger Engel, erstens zum Staunen gebracht, und gleichzeitig ihre Ehre gerettet. Klingt das auf? Ja, natürlich. Haben Sie gemerkt? Auch. Also, Katastrophe, was wir in unserer Weisheit angeordnet haben. Und unser Gott. Nein. Wenn wir das gewusst hätten, hätten wir lieber kein solches Gesetz vorgeschlagen. Nun, 30 Jahre. Nur 3,5 Jahre ist dem Sohne Gottes zugeteilt, diese kurze Frist, um zu wirken. Nach dem Gesetz ein Sohn des Josef, des Adam, des Gottes. Nach der Seele unter dem Wohlgefallen Gottes. Ich habe die Stelle in den Sprüchen genannt. Sprüche 24, 14. Dem Geiste nach will ich zu jedem gehorsam. Da haben wir zwei erschütternd ergreifende, wunderbare Zeugnisse in Bezug auf den Gehorsam Jesu. Er hat an dem, woran er liegt, Gehorsam, den Gehorsam gelernt. Ich darf hinzufügen, er hat an dem, was er litt, den letzten Gehorsam gelernt. Verstehen wir? Er war schon immer gehorsam. Aber vor Gott ist ein Gehorsam erst dann gehorsam, wenn er unter ungünstigsten, schrecklichsten Verhältnissen noch gehorsam bleibt. An dem, was er litt, erstens gehorsam gelernt. Jetzt kommt das Gewaltige. Wie heißt das schöne Wort im Hebräerbrief? Er hat den, also gemeint ist der hohe Priester voll Mitleid für uns alle, hat er durch Leiden erst vollkommen gemacht. Durch Leiden vollkommen gemacht. Und weil Jesus das wusste, von Herzen verstanden hat, konnte er nicht anders als sagen, Vater, nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Ich bin vollkommen, ich will vollkommen sein, Ich will vollkommen sein vor dem Vater, wirklich, ohne Anfang, ohne Ende. Ist durch das, durch Leiden vollkommen geworden. Ein vollkommener hoher Priester. Gethsemane. Dem Fleische nach schwach, zitternd, zagend, Schweiß wie Blutstropfen. Der Seele nach, meine Seele ist betrübt bis in den Tod hinein, bis in den Hades, den Sheol hinein. Warum? Er weiß, jetzt, wenn Leib, Seele und Geist getrennt werden, wird meine heilige Seele als Lösegeld in die Hände dessen überliefert, der diese Seele, der nach dieser Seele begehrt hat. In die Hände dessen, der die Gewalt des Scheels innehatte. War das schrecklich für ihn. Aber zuvor hat Gott, hat Christus sich gesichert, dem Feind gegenüber mit einem Schwur. Ich spreche jetzt etwas aus, was nur in der Geheimsprache des Alten Testamentes offenbar wird. Dass wenn dieses, die Seele des Heiligen Gottes, der Gewalt des Feindes im Scheol übergeben wird, hat Satan geschworen, dann bin nicht mehr ich im Rechtsanspruch auf die Reiche dieser Welt, wie Gott mir sie übergeben hat, die Gewalt, sondern der da. Also, als Jesus rief, es ist vollbracht, was die Rechtslage war jetzt vollkommen neu. Satan hat freiwillig auf alle Rechtsansprüche, die er als schirmender Cherub von Gott empfangen hatte, verzichtet und Jesus als echten Erstgeborenen eingesetzt mit einem Schwur. Ich wiederhole, was ich jetzt ausgesprochen habe, ist klares Zeugnis im Alten Testament verborgener Gottesweisheiten, die so kostbar und so allerheiligst sind, dass Gott sie zweimal in Geheimnisse eingewickelt verborgen hat. Merken wir etwas? Dürfen wir uns überhaupt mit solchen Dingen gefährlicher, unheimlicher, wunderbarster Natur befassen? Ist uns zugesagt, dass wir Dinge sehen dürfen, die kein Auge gesehen hat? Dass wir Dinge hören können, die kein Ohr gehört hat? Dass wir Dinge wahrnehmen können, die in keines Menschenherz gekommen sind? Dass uns der Geist gegeben ist, der Geist, der wie viel erforscht? Alle Dinge erforscht, sogar, und jetzt haben wir es, die Tiefen der Gottheit. Seine Seele betrübt, betrübt als Ton Tanaton, bis in den Tod. Johannes 12, Vers 27, Matthäus 26, Vers 38, Markus 14, Vers 33 bis 34. Seine Seele, Gethsemane. Sein Geist ist willig, gehorsam bis in den Tod. Sein Geist betet, erschüttert in ringendem Kampfe, wacht er. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Was machen wir in der Regel mit diesem Wort Jesu? Schauen wir, ungefähr so sieht es auch bei mir aus. Ja, allgemeines Nicken, ja. Oder damit hat er die Jünger getröstet. Ihr wolltet ja schon, gell, Petrus, aber Geld hat er. Fleisch ist wach. Ich sage jetzt nicht Nein zu den beiden Möglichkeiten. Aber ich fahre weiter. Das bezieht Jesus auf sich selbst. War etwa die Gleichgestalt des Fleisches seiner Sünde stark? Ja, nur in der Sünde nach, ja? Im Trieb. Auch sein Fleisch war schwach. Bitte. Hat er gezittert? Hat er gezahlt? Bitte. Alles Schwachheit des Fleisches. Das Fleisch, Geist ist willig. Das Fleisch ist schwach. Am Kreuz angenagelt, durchgraben an Händen und Füßen, alle meine Gebeine haben sich zertrennt und mein Herz ist zerschmolzen in meine Eingeweide. Wo steht das? Kann natürlich nur in Psalm 22 stehen. Noch einmal. Alle meine Gebeine haben sich zertrennt. Wir sind sein Fleisch und sein Gebein. Wir. Das gilt mal zuerst buchstäblich für seine Menschenleib. Aber gilt das auch geistlicherweise für diejenigen, die Glieder seines Leibes sein können und sind? Alle meine Gebeine haben sich zerbrannt. Aber ist das schmerzlich für unseren Herrn? Noch viel schmerzlicher, als was er nach dem Leibe gelitten hat. Deshalb, und mein Herz ist zerschmolzen in meine Eingeweide. Der Geist wohnt im Herzen, noch nicht in dieser Fleischpumpe, sondern in der Zentrale des Geistes. Jedes Gebiet in der Schöpfung hat sein eigenes Herz, seine eigene Lebenszentrale. Wir lesen von einem Herz der Himmel, von einem Herz der Meere, von einem Herz der Erde. Da bleiben wir im Moment stehen. Dann. Gleich wie Jona 3 Tage und 3 Nächte im Herzen, im Bauch des Fisches war, also wird des Menschen Sohn 3 Tage und 3 Nächte wo sein? Im Herzen der Erde. Wer sitzt da? Wer hat da das Hauptquartier inne gehabt des Todes? Satan. Jetzt sind wir wieder gleich weit. Also ist des Menschen Sohn 3 Tage und 3 Nächte im Herzen der Erde. Zentrale des Totenreiches. Beim Herrscher. Eine andere alttestamentliche Stelle sagt, und ich drang vor bis zur Drachenquelle. Genau das Gleiche. Wer ist der Drache? Und was ist die Drachenquelle? Das ist das Herz Satans. Und ich traf ihn mitten ins Herz aus. Tiefen der Gottheit. Ist das ein Thema für Karfreitag, Karsamstag, Ostern? Mein Herz ist zerschmolzen in meine Eingeweide. Das heißt, der Geist Christi wohnt in seinem Herzen, seinem allerreinsten Innersten. Zerschmolz in seine Eingeweide. Was heißt das, Eingeweide? Es gibt etwa 10 Stellen im Neuen Testament, wo das Wort das Blankna, griechisch, vorkommt und heißt auf Deutsch Eingeweide. Aber, stelle ich die Frage an Brüder, die die konkordante Übersetzung haben. Wie lesen wir dort? Zum Beispiel, Gott ist mein Zeuge, Philipper 1, wie ich mich nach euch allen sehe, mit dem Herzen Christi, nein, mit den Eingeweiden Christi. Was? Ja, das Plankton. Jetzt ist erschienen die herzliche Barmherzigkeit Gottes, sagt, glaube ich, die Maria. Was steht da? Jetzt ist erschienen, sind erschienen die Eingeweide der Barmherzigkeit Gottes. Aha. Was sind denn Eingeweide? Die bringen das fertig, was kein edles Glied oder kein edles Organ an unserem Leib fertigbringen kann. An und für sich verwesliches Fleisch zum Beispiel zu verwandeln in einen Bestandteil meines Leibes, bringt das mein Gehirn fertig. Mein Herz, meine Lunge, meine Niere. Nur die Eingeweide. Verstehen wir, wenn Paulus schreiben darf und muss, als er den menschlichen Körper als Bildmodell für den Herrlichkeitsleib Jesu Christi verwendet, vor uns hinstellt, dass wir gerade die unehrbaren Glieder mit unserer größeren Herrlichkeit umgeben. Und was macht das Gott? Sind die Eingeweide so nicht ganz ehrbare Glieder? Unser Bruder Arzt Hartmut Meyer, Dr. Mett, der hat mal gesagt, ich könnte mir denken, dass so mal die Nieren, die so fein säuberlich ein ganz sauberes Wässer an Absondern, sich mal fragen, was hat eigentlich der stinkende Kerl da neben mir zu tun? Das war doch leicht zu verstehen jetzt. Nicht? Aber dann kann man ruhig sagen, habt ihr das alles verstanden? Ja. Und so fährt die Schrift weiter. Sein Leib ist ein Kunstwerk von Elfenbein. Großes Lied. Spricht die Geliebte von ihm. Wie heißt es dann? Hebräisch wieder. Seine Eingeweide sind ein Kunstwerk von Elfenbein. Gerade dieses sonderbare Gefüge von Eingeweiden hat Gott nun auserwählt, weil es so ein eigenartiges Mörsel und Ding ist, mit unserer größeren Herrlichkeit umgeben. Die Eingeweide bilden das Modell, die Darstellung der ganzen Barmherzigkeit Gottes. Zu den Eingeweiden gehören aber auch noch nach der Schrift die Zeugungs- und Geburtsorgane. Sind aber mit den Organen der Eingeweide allen wunderbar zusammengefügt. In meine Eingeweide ist mein Herz zerschmolzen. Was heißt das? Der Geist Jesu Christi, dieser Geist der Liebe, hat sich aufgelöst, ergossen in seine ganzen Gefühle der Barmherzigkeit gegenüber einer verlorenen Welt. Das ist die ganz, soll ich sagen, zitternd ausgedrückte, gewagte Ausdrucksweise für das, um was es hier geht. Eingeweide der Barmherzigkeit. Ganze der Geist, das Leben Gottes, zerschmolzen, um sich ganz und gar seiner Barmherzigkeit zur Verfügung zu stellen. Das heißt das.
Halleluja!
Oh, endlich! Wenigstens einer. Mit Schande bedeckt sein Leib, abgeschnitten aus dem Lande der Lebendigen, durchstochen, getötet. Er trug unsere Sünden ans Holz, an seinem Leib. Durch seinen Leib hat er das All versöhnt. Seinen Leib hat er als Schlachtopfer, als dieses vom Gesetz geforderte Zahlungsmittel unbarmherziger Natur zur Verfügung gestellt. Sein Fleischesleib als Schlachtopfer zur Verfügung gestellt. Seine Seele hat er als weiteres Zahlungsmittel, als Lösegeld in die Hand dessen übergeben lassen, der dieses Lösegeld gefordert hat. Sonst bleibe ich in dem Amte, das mir für die Zeiten der Äonen übergeben worden ist. Der Leib Schlachtopfer, die Seele Lösegeld und der Geist als Pfand, als Sicherstellung für alle, die nun glauben. Dass so viele es der Verheißungen Gottes gibt, in Christo Ja und Amen sind, aber zur Herrlichkeit Gottes durch wen durchgeführt werden? Aus durch uns. Schlachtopfer nach dem Leib, Lösegeld nach der Seele, Pfand nach dem Geist. Das Pfand des Geistes, wohin gegeben uns, in unsere Herzen. Damit alles, was Gott uns geschenkt hat und zugesagt hat, auch zustande kommt. Seine Seele am Kreuz ist in die Gewalt des Hundes gekommen. Psalm 22, Vers 20. Dem Schwerte ausgeliefert. Die Wasser gingen ihm bis an die Seele als Schuldopfer. Und seine Seele als Lösegeld zur Verfügung gestellt. Nach Jesaja 53, Vers 12 hat er seine Seele jetzt kommt, war betrübt in Gethsemane bis in den Tod hinein, jetzt der Moment am Tod am Kreuz, ausgeschüttet in den Tod. Hat seine Seele ausgeschüttet in den Tod. Psalm 22, Vers 14, Hiob 30, Vers 16. Und jetzt eine prächtige Modellvorführung, die wir schon erwähnt haben, im Buche Jona. Jona heißt ja auf Deutsch einfach Taube. Also dieser sonderbare Heilige namens Prophet Jona, so dürfen wir doch sagen, der genau das Gegenteil machte, was Gott ihm geboten hat. Wir dürfen hier nicht stehen bleiben. Aber eines ist bei ihm durchgehend in, ich wage es mal zu sagen, menschenmöglich, hundertprozentigen Ordnung. Der war aufrichtig, wenn er keine Glatze gehabt wie ich, vom Scheitel bis zur Sohle. Ja. Im Sturm, im Schiff, wird er gefragt, du, wer bist denn du eigentlich? Ich bin von Israel, ein so und so und so und das und das und das. Und ich fliehe vom Angesicht Jehovas, unseres Gottes, hinweg nach Tarsis. So. Ist aufrichtig, stimmt, was er gesagt hat. So. Dann ist er am Schluss endlich in Ninive. Aber er sagt noch 40 Tage und Ninive ist umgekehrt. Die Ninivitten tun aber Buße und was macht Gott? Der erbarmt sich wieder. Und nach 40 Tagen ist gar nichts passiert. Die haben Buße getan wohl und sind so umgekehrt. Aber nicht so, wie Jona es gern gesehen hätte. Dann sagt er zu Gott, deshalb bin ich doch noch von deinem Angesicht hinweggeflohen, bin nach Westen, also nach Osten. Ich habe ja gewusst, dass du gnädig und barmherzig bist. Da kann ich lang sagen, 40 Tage und Ninive existiert nicht mehr. Siehst du, ich habe ja recht gehabt, Ninive steht ja noch da. Ne? So. Dann sagt Gott, ja was? Jona, ist es recht, dass du so zürnst? Wir gegenüber. Jawohl, ich zürne mit Recht bis zum Tode. Ist alles klar bei Jona? Also der ist wirklich ohne Falz wie eine Taube. Ne? So. Jona. Haben aufgeschlagen? Nein, ich noch nicht. Jona. Gleich wie Jona im Bauch des Fisches war. Also des Menschen Sohn im Herzen der Erde. Es ist soweit. Der große Fisch verschlingt ihn. Er ist im Bauch des Fisches. 3 Tage und 3 Nächte. Und jetzt noch. Zum ersten Mal, es ist Jona im Bauch des Fisches, zum ersten Mal betet er zu seinem Gott. Wo? Auf dem Bauch des Fisches. Auf Jesus bezogen heißt das. Was hat Jesus getan im Herzen der Erde, der Gewalt Satans? Gebetet. Und spricht: Ich rief aus meiner Bedrängnis zu Jehova und er antwortete mir. Und ich schrie aus dem Schoße des Scheols. Was? Jona war doch gar nicht im Schoß des Scheols. Nicht? Der war nur im Bauch des Fisches. Aber war Jesus im Schoß des Scheols? Hat er da zum Vater gerufen? Ja. Wir was da alles im Alten Testament steht, was wir aus dem Neuen gar nicht lernen können. Denn du hattest mich in die Tiefe, in das Herz der Meere, haben wir es ja schon geworfen, und der Strom umschloss mich, alle deine Wogen und deine Wellen fuhren über mich hin, und ich sprach: Verstoßen bin ich aus deinen Augen, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Verstoßen bin ich aus deinen Augen, dennoch werde ich wieder hinschauen nach deinem heiligen Tempel. Die Wasser umfingen mich bis an die Seele, sind wir an der Seele, die Tiefe umschloss mich, das Meer da schwang sich um mein Haupt. Ich fuhr hinab zu den Gründen der Berge, der Erde, Riegel waren hinter mir auf ewig. Jesus befand sich nun in Augenblicken der Hoffnungslosigkeit. Ja? So muss es sein, sonst wäre es nicht vollkommen gewesen, das Leid. Keine Hoffnung. Auf ewig. So sah es für ihn aus. Wie lange wissen wir nicht. Und da führtest du mein Leben aus der Grube heraus, als meine Seele in mir verschmachtete und so weiter. Seele. Jetzt die Seele Jesu im Totenreich. Wir bleiben da und auf dem Weg noch stehen. Was geschah jetzt? Du wirst meine Seele nicht im Scheol oder dem Scheol im Scheol zurücklassen. Was geschah? Das Lösegeld, das geforderte, in der Gestalt der Seele des Heiligen Gottes war ausgehändigt. Recht. Ordnung neu. Klar. Aber er konnte diese heilige, reine Gottesseele nicht fassen. Die brannte. Die hätte ihn gleich verbrannt. Die Heiligkeit. Und die Feuerglut der Liebe hat er nicht ausgehalten. Also, sofort zurück, sofort zurück. Was geschieht jetzt? Also, sofort zurück, sofort zurück. Was geschieht jetzt? Bitte schön. Die Rechtslage ist klar, mein Herr. Ich kehre erst zurück aus dem Schirm, wenn ich von dir sämtliche Schlüssel des Hades und des Todes ausgehändigt bekommen habe. Stimmt's, was ich sage? Ja. Es ist geschehen. Wer hat jetzt die Gewalt des Vaters und Todes in den Händen? Der, der für alle den Tod verfallen und gestorben war. Ich öffne und er schließt und ich schließe und er öffnet. Und das Weitere, da unten im Tode hat er, diese lebendige, gottgeheiligte Seele, hat die Wehen des Todes aufgelöst. Was sind schon Wehen zum Leben, zu einer Geburt? Das sind doch die da. Aber die Wehen des Todes machen das Gegenteil. Da wird das Tote immer töter. Also, sterben werdet ihr sterben. Die Seele. alles Funktionen der Seele Jesu im Totenreich. In Psalm 16, Vers 9 und 10 lesen wir jetzt noch abschließend diese wunderbaren Worte, die dann von Petrus bei seiner Rede im Neuen Testament zitiert werden. Schlagen auf Psalm 16, Psalm 16. Vers 9. Darum freut sich mein Herz, Geist, und frohlockt meine Seele, auch das ist seine Ehre. Auch mein Fleisch wird in Sicherheit ruhen. Sein Geist, auch sein Herzen, seine Seele, sein Fleisch. Die sind jetzt im Tode gefangen. Denn meine Seele wirst du dem Scheol nicht lassen. Wirst, das ist nur die Seele, wirst nicht zugeben, dass dein Heiliger dem Fleische nach, dem Leibe nach die Verwesung sähe. Du wirst mir kundtun den Weg des Lebens. Fülle von Freuden ist vor meinem Angesicht, Lieblichkeit in deiner Rechten immer da. Letzte Worte, die jetzt uns klar sagen, dass Jesus bereit war, seine Seele als Lösegeld zu geben für viele. Und bei Paulus, die Stelle gebe ich nur an, Lösegeld der Seele Jesu, Markus 10, Vers 45, und dann ist noch eine zweite Stelle bei einem anderen Evangelisten, aufschlagen als letzte Stelle 1. Timotheus 2, Vers 5 bis 6. 1. Timotheus 2, Vers 5 bis 6. Ein wunderbares Wort. Denn dieses ist gut und angenehm vor unserem Retter Gott, welcher will, dass alle Menschen errettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Denn Gott ist einer und einer Mittler, das richtige übersetzt, einer Abgeordneter. Was anderes, gewaltigeres als nur Mittler. Denn Gott ist einer. Und einer ist Abgeordneter zwischen Gott, dem einen, und den Menschen. Das sind die vielen. Wer? Der Mensch, Christus, Jesus. Ich stelle mich vor, ich bin der Abgeordnete meiner Frau heute Abend. Habt ihr was dagegen? Hoffentlich. Ihr könnt jetzt sagen, der da vorne weiß ja nicht mal, was ein Abgeordneter ist. Ein Abgeordneter ist erst dann ein Abgeordneter, wenn er die Interessen einer Vielheit, einer ganzen politischen Partei vertritt. Stimmt. Das Abgeordnetenhaus. Also sagt Paulus in Galater 4. In der Hand eines Abgeordneten. Gott aber ist einer. Ein Abgeordneter aber konfrontieren, wenn ich von den Heiligen Engeln höre. So, hier, aber jetzt. Ja, das heißt, Gott hat seinen Sohn auf diese schrecklich wunderbare Art und Weise, wie wir heute Abend jetzt sehen, verstehen lernen durften, so vollkommen seiner geliebten, verlorenen Menschheit geschenkt, dass er jetzt Jesus Christus, der von Gott seiner feindlich gesinnten Menschheit als Rechtsanwalt für die Menschheit zur Verfügung gestellt hat. Der Sohn Gottes steht jetzt auf der Seite der verlorenen Menschheit Gott gegenüber und sagt, Vater, für alle die bin ich gestorben. Reicht. Mein Sohn, mein Geliebter, sehr alt. Wunderbar. Ein Abgeordneter kann nur eine Vielheit vertreten, aber Gott ist einer. Sind die Menschen eine Vielheit? Aha. Wunderbar. Er trug hier aber gar keine Halleluja. Nicht mal ich. Aber ist das Wort weiter? Ein Abgeordneter zwischen Gott und den Menschen, darum heißt es jetzt, der Mensch, nicht? Christus Jesus. Wenn er die Menschen verträgt, Gott gegenüber, und jetzt? Der sich selbst gab als Lösegeld für alle. Halleluja. Amen. Das reicht. Sonntag, Auferstehung, Lebendigmachung, Erweckung, als Erstling unseren wunderbaren Herrn, Jesus. Wir ihm gleich gemacht in seinem Tode und in seiner Auferstehung, Auferweckung und Lebendigmachung und hinüberversetzt werden in das außergeschöpfliche Königreich des Sohnes seiner Liebe. Das Thema, das wir schon am Karfreitag beginnen durften, gestern, heute, bis und mit heute Abend, daran verweilen dürfen, lautet: Jesus, unser Herr, in Bezug auf seine Menschwerdung, Geburt, sein Leben, sein Leidenszustand in Gethsemane, sein Kreuzestod, die unheimlichen Stunden am Kreuz, sein Sterben, sein Hinabgehen ins Herz der Erde und dann Auferweckung, Auferstehung, Lebendigmachung. Die Jünger konnten mit diesen leiblichen Augen noch zusehen, wie er gen Himmel fuhr nach 40 Tagen und entschwand ihren Augen von einer Wolke aufgenommen. Da fiel mir heute Vormittag auf, wie Bruder Schumacher darauf hingewiesen hat, dass Paulus diese 40 Tage glatt übergeht. In seiner Aussage im Epheserbrief. Vollständig in Ordnung. Das, was der Jesus mit den vielfältigen Erscheinungen, dass diese Augen der Jünger ihn noch sehen, mit ihm essen, ihn betasten konnten, typisch Gnadengabe für Israel. Aber im Moment, wo der Herr diesen Augen, Leibesaugen, entschwand, haben sie die Jünger nicht mehr gesehen. Wem hat jetzt Gott erst jetzt die Augen aufgetan? Dem Apostel Paulus, wo bin ich der? Auferstehung und zwar den Himmel fahren, ja, in der Kraft Gottes und zwar durch alle Himmel hindurch und setzte sich zur Rechten der Majestät über allen, das griechische Wort hoch über allem, eigentlich außerhalb dieser Schöpfung, in der Unendlichkeit Gottes, nieder zur Rechten der Majestät, nicht in den Himmel, sondern in der Höhe, in der Gott wohnt, in einem Licht, wo niemand zukommt, sein Engel und sein Mensch. Und ich habe heute früh fast wieder nicht sitzen bleiben können. Warum? als er darauf hinwies, dass Gott da eine Energie und eine Kraft und eine Machtfülle angewandt hat, um ihn aus dem Tode herauszureißen und durch alle Himmel ihn zu sich zurückzurufen. Habe ich gedacht, ja, wenn er nur den Herrn Jesus allein da hätte hinaufholen müssen, das wäre für ihn ein leichtes gewesen. Aber uns noch mitschleppen. Stehen wir. Das war schon Allah, das war schon ein schwieriger Fall. Nicht? Also schon wegen mir. Nicht? Ja, unser alter Mensch wurde in göttlicher Realität mit Christus, dem Gekreuzigten, identifiziert. Identifiziert, das heißt gleich gemacht. Unser alter Mensch wurde von Gott mit Christus gekreuzigt. Gleich gemacht. Passt das Wort des Paulus im Philipperbrief dazu? Seinem Tode gleichgestaltet zu werden? Mit ihm gekreuzigt zu sein? Nach dem alten Menschen? Mit ihm sind wir am Kreuz gestorben? Mit ihm sind wir begraben worden, was unseren alten Menschen betrifft? Und auf diese Weise hat Gott die Forderungen des Gesetzes bestätigend erfüllt. Denn so einer wie der davon, der gehört nach den Satzungen des Gesetzes, den unbarmherzigen Vorschriften, Gerichtsverfügungen, gehört der ans Fluchholz. Seid ihr einverstanden?
Ja.
Der davon. Das sagt ihr noch klar.
Die lieben Geschwister haben bei dem Jahr sich selbst mit eingeschlossen.
Ja.
Und da ist es richtig.
Mit ihm begraben, unser alter Mensch. Für uns gilt es jetzt, hier im Glaubensgehorsam jeden Gedanken eines Vernunftschlusses unter den Gehorsam des Christus gefangen zu nehmen und das als göttliche Realität in unserem Glaubensleben sich auswirken zu lassen. Und dann funktioniert etwas, was wir nicht fertig schon lange uns bemüht haben und nicht fertig gebracht haben. Dass da vom alten Menschen wirklich Dinge abfallen, wie im Frühjahr bei den Buchen zum Beispiel noch die letzten dürren Blätter. Aber dann auch mit Christus auferweckt, auserstanden, lebendig gemacht und durch alle Himmel mit ihm durchgefahren. Und sind mit ihm versetzt worden, droben in der Höhe, nicht in dieser Schöpfung. Zur Rechten der Majestät in der Höhe. Die Konsequenz lautet nun, also suchet das, was wo ist. Nicht im Himmel, sondern oben, wo? In der Höhe, wo Christus ist. Denn unser Leben ist ja mit Christus verborgen. Im dritten Himmel oder im zweiten? Mit Christus in Gott. Genügt das uns? Mit Christus ist unser Leben in Gott verborgen und damit vollkommen geborgen. Wo sind noch Nervenbündel unter uns, wie ich eins war? Die sollen sich da hineinbetten lassen. Da dürfen wir weiterfahren. Wir sagen, die Geburt Jesu darf ich stehen bleiben. Von seiner Jugend schweigt sich die Schrift weitgehend aus. Ein Wort wisst ihr nicht, dass ich sein muss in dem, was meines Vaters ist. Er nahm zu an Alter, Weisheit und Gnade vor Gott und den Menschen. Ich greife eines heraus, das Mittelstück. Er nahm zu an Weisheit. Mit wie viel Weisheit wurde er denn geboren? Gleich wie wir. hat sich vollständig entleert der ganzen Gotteswille, zunichts gemacht. So. Nahm zu an Weisheit, Gnade. Nach dem Gesetz, erinnern wir uns, ein Sohn des Josef, aber ja nicht von Josef gezeugt, sondern von Gott gezeugt, für den verstorbenen Menschen, der nicht mehr Leben zeugen kann. Aber nach dem Gesetz ist, hat Gott seinen Sohn als Mensch gezeugt und ist bereit, nach dem Gesetz der Schwagerehe diesen von ihm gezeugten Sohn einer erstorbenen, verfluchten Menschheit zur Verfügung zu stellen. Der Sohn Gottes steht als Menschensohn völlig auf der Seite einer verlorenen, gottfeindlichen Menschheit. So hat Gott ihn seiner Menschheit, seiner geliebten Menschheit, als Rechtsanwalt und Tröster zur Verfügung gestellt. Wenn unser Gott jetzt auf die Menschheit blickt, kann er sich dann freuen. Langsam mit der Antwort. Kann er sich dann freuen? Jetzt dürfen wir, jawohl, genau, was der Bruder sagte, jetzt dürfen wir sagen ja und schauen wir uns jetzt mal leidlich nach unserer Bewusstsein. Aber er sieht wen vor sich? Seinen Sohn. Und in seinem Sohn sieht er wen? Die ganze Menschheit vollendet. Bitte, was haben wir denn gehört? In Epheser 1, was haben wir gelesen? Im Auferstehungskapitel, 1. Korinther 15. Gleich wie in dem Adam alle sterben, also werden in Christo alle lebendig gemacht. So. Und lebendig gemacht sein bedeutet Empfang eines unauflöslichen Gotteslebens. Und ich wähle ja. Ja, bin da ein wenig stehen geblieben.
Eine Frage stellen? Hast du?
Werde ich um eine Frage bitten, denn erlaube zwei.
Was mir Mühe macht in Sprüche 8, 31, mich ergötzend auf den bewohnten Teile deines Erdes und meine Wonne bei den Menschenkindern. Von wem oder zu welcher Zeit spricht dieser Satz? Hast du eine Antwort?
Ja. Es ist die Rede hier von der Weisheit Gottes. Wo finden wir die? Wo finden wir die? Was? Jetzt sollte ein Echo kommen als Antwort, wie ein Mann in der Person sieht. Die Weisheit Gottes. So. So. Und? Also. Jesus Christus und was ihn bewegt und sein Herz betrifft, ist das gleiche, wie es sieht, sieht den Vater. Von jeher war seine Wonne an den Menschenkindern. Sollen wir hierzu sagen? Sollen wir traurig sein oder sollen wir uns freuen? Wer von uns hat den Durchblick bis ans letzte Ziel der Herrlichkeit Gottes, seiner ganzen Schöpfung? Wer? Bitte? Genau der diese Worte ausgesprochen hat. Wir lesen von gegenwärtig von einem glückseligen Gott. Und warum? Der schon zur Ruhe gekommen ist, in seine Gottesruhe eingegangen ist, ein für alle Mal. Glückselig. So was? Und wir? So befleißige euch, was zu tun, was zu leisten. In seine Ruhe einzugehen, gleich wie er auch selbst in seine Ruhe eingegangen ist, indem er ruht von allen seinen Werken. Unser Gott ist schon am Ziel mit seiner ganzen Schöpfung und blickt vom herrlichen Ziel her zurück auf die Dinge, die jetzt dann kommen. Und wir? Wollen wir in sein Bild verwandelt werden? das sollte auch unsere Haltung, unsere Stellung sein. Können wir dann auch glückselig sein, trotz allem und in allem. Die Gottseligkeit aber ist zu allen Dingen Nütze und hat die Verheißung sowohl dieses als des zukünftigen Lebens. So.
Danke.
Ich danke für die gewählte Frage, die war ausgezeichnet. Fahren wir so weiter. Los. Sein Leben, ja, das Thema Jesus Christus von der Geburt bis zur Verherrlichung nach Leib, Seele, Geist. Das ist unser Thema. Die ersten Stücke, Geburt, sein Leben, dürfen wir jetzt nicht wiederholen. Gethsemane, ganz kurz noch streifen, sein Leib war schwach. Da zittert er, da zart er. Seine Seele war betrübt bis in den Tod, weil er jetzt wusste, jetzt kommt der unheimliche Augenblick, wo meine Seele als Lösegeld in die Hände dessen, der noch die Gewalt des Todes innehat, kommt. Die Gewalt Satan. Unheimlich. Meine Seele ist betrübt bis in den Tod hinein. Aber sein Geist ist willig. Und wenn er sagt, ich wiederhole, so schön, doch die Jünger schlafen alle ein, also nicht nur die 10 Jungfrauen, sondern auch die 12 Jünger, schlafen alle ein, wiederholt. Und wenn er dann sagt, der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach, dann haben wir das auf uns bezogen und dann auch auf die Jünger, die 12, und haben wohl kaum daran gedacht, dass der Herr Jesus sich selbst trösten ließ. Dem Fleische, der gleiche Staat, das Fleisch der Sünde nach, wenn ich er an sich trug, war er schwach. Und litt unaussprechend. Dem Geiste nach aber war er willig, nicht mein, sondern dein Wille. Bis in den Tod. Am Kreuz haben wir gesehen, angenagelt, durchgraben, noch einmal, wer dabei war, die meisten. Alle meine Gebeine haben sich getrennt, wir sind sein Gebein und sein Fleisch. Und mein Herz ist zerschmolzen, ausgeschüttet in meine Eingeweide. Das heißt, die ganze Lebenskraft der Liebe Gottes ist ausgegossen, ausgeschüttet, um seiner Barmherzigkeit zu dienen, seiner Barmherzigkeit zur Verfügung zu stellen. Ich hoffe, wir haben es ein bisschen verstanden, das gewaltige Geschehen. Dann haben wir beachtet die große Ordnung, sein Leib am Kreuz als Schuldopfer, seine Seele als Lösegeld ausgeschüttet und sein Geist als Pfandsicherheit denen zur Verfügung gestellt, die nun an ihn glauben werden. Drei Zahlungsmittel Gottes. Für den Leib, den Leibe nach, Schuldopfer nach dem Fleisch. In Bezug auf die Seele als Lösegeld, ausgehändigt in die Hände dessen, der nach der Seele Davids. Wer trachtete nach der Seele Davids? Wer? Saul. Was heißt auf Saul auf Deutsch? Sheol. Der Totenreich. Und der die Macht des Todes innehatte, es war Satan. Begehrte Satan nach der Seele Jesu Christi? Ohne Zweifel. Und jetzt kommt sie in seine Hand. Als Lösegeld. In dem Augenblick ist die Rechtslage neu. Er hat mit einem Schwur verzichtet. Er meinte, wenn die Seele dieses Heiligen Gottes in meiner Gewalt ist, dann habe ich das selbstverständlich gewonnen. Ne? Dann habe ich alles erreicht. Wusste aber nicht, dass er diese vor Liebe brennende Seele nicht mal antasten konnte, nicht mal halten konnte. Und sofort die zurückwerfen wollte. Jesus sagt, halt. Erst bitte alle Schlüssel des Hades und des Todes jetzt mir übergeben, bitte. Und jetzt löse ich noch alle Wellen des Todes auf. So. Und jetzt kehrt er zurück. Aus der, von der Drachenquelle lesen wir im Alten Testament. Oder aus dem Herzen der Erde. Aus dem Hauptquartier Satans im Totenreich. Seine Seele war in die Gewalt des Hundes gegeben, dem Schwerte ausgeliefert, die Waffe ging bis an die Seele und jetzt ist sie ausgeschüttet in den Tod. Jesaja 53, Vers 12, Psalm 22, Vers 14, Hiob 30, Vers 16. Wir haben doch die Stelle im Propheten Jona gelesen. Ganz wunderbar, wenn Jesus sagt, gleich wie Jona, 3 Tage und 3 Nächte im Herzen der Erde war. Auf Papier Satan, im Totenreich. Also musste es Menschensohn, gleich wie Jona im Bauch des Fisches war, in den Wassern, den Tiefen, also musste es Menschensohn 3 Tage und 3 Nächte, gleich wie Jona, muss der Menschensohn im Herzen der Erde sein. Dann haben wir nachgelesen. Worte, die wir wahrscheinlich x-mal der andere gelesen haben, eine Offenbarung über den Vorgang, als Jesus im Totenreich seine Seele als Lösegeld aufhändigen ließ, was da vor sich gegangen ist. Sein Geist befiehlt er in die Hände des Vaters. Lukas 23, 46. Sein Geist befiehlt er in die Hände des Vaters. Also, der Leib im Grabe. Jetzt. Die Seele als Lösegeld ausgehändigt. Sein Geist jetzt in die Hände des Vaters übergeben. Da habe ich immer gedacht, ja, da nun, also wenigstens sein Geist ist jetzt verschont vor weiteren Unheimlichkeiten. Aha. Was liegt auch noch in diesem Wort? Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Das heißt auch noch, Vater, mein Geist steht dir völlig zur Verfügung. Stimmt das? Deine Hände gebe ich dieses. Kann er damit machen, was er will? Habe ich verstanden? Willst du mir nicht ergänzen? Jetzt, was erlaubte dich Gott mit diesem Geist seines geliebten Sohnes zu vollziehen? Nachdem der Vater diesen Geist, der willig war, nur den Willen des Vaters an sich vollziehen zu lassen. Was hat der Vater nun mit diesem in seine Hände gelegten Geist befohlen? Ich stelle das nun so dar. Mein Sohn, bitte, gehört jetzt das Wort daher, er wurde ja von Gott empfangen, lesen wir. Jetzt war er den Geist danach. Und jetzt sagt der Vater zu ihm, jetzt bist du ein nackter Geist, ohne Seele und ohne Leib. Bitte, stimmt. Wir haben den 3 Tagen und 3 Tagen. Jetzt bist du mir gerade vollkommen willkommen und recht. Die Erlösung ist vollbracht. Jetzt bist du ein nackter Geist. Jetzt gehst du in deinen Geist hinab zu wem? Zu den Geistern, den nackten Geistern im Gefängnis. Was sind das für Wesen? Die in den Tagen Noahs gesündigt haben. In welcher Weise? Ne? Söhne Gottes, die eingingen zu den Töchtern der Menschen und das gräuliche, furchtbare vollzogen. Mit den Töchtern der Menschen Halbgötter gezeugt haben. So. Das sind die Geister, die in den Tagen Noahs gesündigt haben. Die waren da gefesselt mit Ketten, Eisen und Erz, lesen wir Geister. Gehst du mir zu denen hinab? Bist du diesen Geistern, nackten Geistern, ein nackter Geist geworden? Kennen wir solche Worte? Bitte schon bei Paulus. Paulus, in dem Jesus Christus lebt, nicht mehr er, wenn er schriftlich bezeugt, nicht nur nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Ich bin allen alles geworden. Stimmt? Jawohl. Den Juden ein Jude. Den Griechen ein Griechen. Den Geschnittenen ein Geschnittener, den Unbeschnittenen ein Unbeschnittener. Bin allen alles geworden. Den Toren ein Tor, den Weisen ein Weiser, was ihr wollt. So. Und jetzt den Geistern im Gefängnis. Ein Geist und führst und verkündigst ihnen was. Ihr seid frei erlöst. Und führt diese ganze Gefangenschaft gefangen. Was gibt denn Minus mal Minus? So. Wenn eine Gefangenschaft von einem Befreier gefangen weggeführt wird, was ist denn das? So. Bitte, das waren keine Menschen, um die es geht. Denn Menschen werden nie als Geister bezeichnet. Die Menschen haben einen Geist und haben eine Seele und haben einen Leib, werden aber bis zur Lebendigmachung nach Christus immer als Gesamtbestand wiederzeichnet. So und so viele Seelen zogen mit Jakob nach Ägypten. So und so viele Seelen. Da war der Mensch was? Nicht ein Geist, sondern eine lebendige Seele. So. Also. Und jetzt sagen wir,
dass eine Frage stellen.
Aha, jetzt kommt die Frage von rechts.
Der Hebräerbrief heißt es auch, ihr seid gekommen zu den Geistern der vollendeten Gerechten.
Jawohl. Sehr gut. Ihr seid gekommen, gläubige Menschen. Einverstanden. Ihr. Seid gekommen dann zu den Geistern der vollendeten Gerechten. Warum? Weil ihre Leiber noch nicht auferstanden sind. Weil ihre Leiber noch nicht auferstanden sind und ihre Seele noch nicht vollkommen. Nur dem Geiste nach sind sie, nur ihr Geist ist lebendig gemacht. Sind. Für uns alle gilt, der Leib zwar ist noch tot und der Sünderinnen, steht da geschrieben. Der Geist aber Leben und der Gerechtigkeit wird. Und niemand weiß, was im Menschen ist, als nur der Geist des Menschen. Und niemand weiß, was in Gott ist, als nur der Geist Gottes. Also auf welcher Ebene des Leibes oder der Seele oder des Geistes liegt das wunderbare Vermögen, um alles zu wissen. Bitte? Auf der Ebene des Geistes. Und unser Geist ist lebendig gemacht, nur unser Geist. Also sind dort vorerst nur was. Nur die Geister der vollendeten Gerechten. Nur die Geister, bitte. Ja.
Aber es wäre dann eben doch auch auf Menschen bezogen. Weil du sagtest,
ah ja, jeder Mensch hat ja einen Geist.
Es würde nie auf Menschen bezogen sein, das ist im Grunde.
Ja, nein. Wenn die Rede ist von Geistern, nein, das verstehe ich nicht. Aber. Wenn die Rede ist von Geistern, dann sind keine Menschen gemeint. Wenn wir es hier lesen, ausgezeichnet, ihr seid gekommen zu den Geistern der vollendeten Gerechten, dann sind das keine Geister im Wesentlichen. Von Engeln, von Geistern. Sondern nicht der Engel nimmt er sich an, ne, bitteschön. Die sind doch gar nicht an der Reihe, erlöst zu werden. Sondern nur des Samens Abraham, sowohl alle, die im Glauben Jesu Christi stehen. Ja, jetzt schlagen wir die Hebräerstelle auf, das ist sehr gut, da haben wir es gerade nebeneinander. Sehr fein. Wir lesen vielleicht von Vers 18, 1. Petrus 2, Vers 18 an. Denn es hat ja Christus einmal für Sünden gelitten, der Gerechte für die Ungerechten, auf dass er uns zu Gott führe, und jetzt, getötet nach dem Fleische, klar, ne? Aber lebendig gemacht nach dem Geiste, genau wie wir. So. Und jetzt achten, lebendig gemacht nach dem Geiste, nur sein Geiste, vorher. Und jetzt, in welchem er, in lebendig gemachten Geiste, in welchem er auch hinging und predigte den Geistern, wo? Im Gefängnis, welche einst ungehorsam waren, als die Langmut Gottes hatte in den Tagen Noahs. Was sind das für Wesen? Das sind Engel, Majestäten, himmlisch, das sind nun Geister, die als Gesamtbestand von der Schrift Geister genannt werden. Und es kommt noch das andere, zu predigte den Geistern im Gefängnis, die in den Tagen Noahs waren, während die Ache zugerichtet wurde, in welche wenige, das sind acht Seelen, eingingen. Haben wir den Unterschied zwischen Geistern, das sind keine Menschen hier? Wo finden wir die Menschen hier? Unter dem Begriff Seelen. Acht Seelen. So. Geister sind Lebewesen. Ein Geist hat nicht Fleisch und Blut, hat aber ein Mensch Fleisch und Blut. Mit blöde Frage. Also, es handelt sich hier klar um zweierlei Schöpfungsarten. Die eine große Masse der Schöpfung, der Geschöpfe Gottes, sind Geister. Die bewohnen den Weltraum. Und nur der Mensch bewohnt die Erde. Und der Mensch ist eine lebendige Seele, als solche von Gott geschaffen worden, und als Gesamtbestand wird ein Mensch nie ein Geist. Das ist es. Gesamtbestand, bitte, Engel, Geister haben gar keine Seele. Jetzt haben wir schon etwas Verständnis für sie, wenn sie ein Gesetz erlassen können, das die Menschen ohne Barmherzigkeit verurteilt. Keine Seele. Das haben wir am Anfang kennengelernt. Bitte nicht nur in geistlicher Höhe alles übergeistlich beurteilen oder gar verurteilen wollen, sondern steht fest in einem Geiste, in dem ihr mit einer Seele mitkämpft am Evangelium Gottes. Übrigens, ein Wort, sehr fein. Was geschieht mit jedem Menschen, ob gläubig oder ungläubig, wenn er stirbt, dem Leibe nach? Was geschieht mit seinem Geist? Kehrt zurück zu Gott, der ihn gegeben hat. Der Unterschied zwischen dem Geist des Ungläubigen und dem des gläubigen Menschen besteht darin, der Geist des ungläubigen Menschen ist nur noch ein glimmender Dorf. Der muss froh sein, und dankbar, und das ist noch nicht einmal, dass Gott ihn in seiner Gottestreue als Schöpfer nicht auslöschen lassen kann. So treu ist Gott jedem Menschen, jedem Geschöpf gegenüber. Der Geist des ungläubigen Menschen, wieder eine Treue der Schöpfertreue unseres Gottes, kehrt auch zurück zu Gott, der ihn gegeben hat. Aber in welchem Zustand? In vollständig unbewusstem Zustand der Gläubige. Der Geist des Gläubigen aber ist lebendig gemacht und weiß. Wie viel? Alles. Der Geist Gottes hat meinen Geist gezeugt, bezeugt, du bist jetzt aus mir gezeugt und aus mir geboren. Eine neue Schöpfung, ein ganzer neuer Gottesmensch, mitten in meinem Alten drin, Und von dem neuen inneren Menschen gilt, da er aus Gott gezeugt und geboren ist, kann der nicht sündigen. Aber der äußere Alte, auch jetzt gläubig geworden, nach dem Geiste, der äußere Alte kann immer nur noch sündigen. Das, was aus Gott gezeugt und geboren ist, kann nicht sündigen, doch klar. Aber das ist in uns hineingelegt, durch den Geist Gottes, ein ganzer neuer Mensch, aber nur samenmäßig. Und Johannes darf schreiben weiter, auch wenn wir sündigen, tut uns leid, und unser Gewissen uns anklagt, dann ist Gott ein bisschen größer als unser Herz, nicht? Nein, größer als unser Herz und weiß alles und versteht alles. Und der Same, der heilige Gottessame, für einen ganzen neuen Gottesmenschen, der bleibt in ihm. So. Ist das ein Trost? Dass eure Herzen getröstet werden, schreibt Paulus. Also, der Geist des ungläubigen Menschen kehrt um der Treue des Schöpfers willen, unseres wunderbaren Gottes, wenn er stirbt, zu Gott zurück, aber in unbewusstem und toten Zustand, als glimmender Tod. Und Gott lässt ihn nicht auslöschen. Ist da eine Hoffnung noch für jeden glimmenden Tod, wenn Gott ihn nie auslöscht?